Inhaltsangabe. Erster Akt. Erste Szene: Franz Mohrs Intrige.
Im Mittelpunkt des Dramas steht der Konflikt zwischen den gegensätzlichen Brüdern Franz und Karl Mohr. Im ersten Auftritt erfahren wir einiges über die Eigenschaften der beiden Brüder und über ihr Verhältnis zum Vater. Interessant ist vor allem, dass Karl und Franz zusammen aufgewachsen sind, wobei Karl offensichtlich immer vom Vater bevorzugt wurde. Franz nennt ihn ironisch den Augapfel und das Busenkind des Vaters.
Ja, richtig. Und Franz ärgert sich, dass er nicht als Erster geboren wurde. Er würde gerne als der Einzige das Erbe des Vaters antreten. Aber nicht nur als jüngerer Sohn sieht er sich benachteiligt. Er charakterisiert sich selbst als hässlich, während Karl wohl recht gut aussieht.
Zu dem Zeitpunkt, in dem das Drama einsetzt, ist der ältere Sohn Karl bereits ausgezogen. Er studiert in Leipzig und hat dort offensichtlich ein ausschweifendes Studentenleben geführt. Was genau er dort erlebt hat, erfahren wir nicht. Jedenfalls scheint es Grund genug zu sein, den Vater in einem Brief um Vergebung für sein Verhalten zu bitten. Auf eben diese Nachricht wartet der alte Mohr zu Beginn des Dramas sehnsüchtig.
Fatalerweise wird der Vater diese Nachricht nie erhalten. Franz schmiedet eine Intrige, um seinen Konkurrenten Karl auszuschalten.
Franz fängt den Brief des Bruders ab und liest dem Vater stattdessen einen gefälschten Brief vor, der angeblich vom Korrespondenten der Familie aus Leipzig stammen soll. In diesem Brief steht etwas ganz anderes als das, was Karl in Wirklichkeit geschrieben hatte. Nicht über Karls Bereitschaft zur Besserung wird berichtet, seine unehrenhafte Lebensweise soll sich sogar noch verschlimmert haben. Konkret wird in dem Brief erwähnt, der Sohn habe sich hoch verschuldet und, was als viel schlimmer erachtet wird, die Tochter eines Bankiers entjungfert, ihren Verlobten anschließend im Duell getötet. Er selbst sei nun mit seinen Kumpanen auf der Flucht vor der Justiz.
Und wie reagiert der Vater auf diese Nachricht von seinem Schoßkind, wie Karl ironisch von Franz genannt wird?
Er ist verzweifelt. Der Vater lässt sich jedoch tatsächlich von Franz überzeugen, Karl zu enterben und zu verstoßen. Er ist besorgt um seinen guten Namen.
Ich finde es erstaunlich, dass der Vater seinem Sohn Franz doch recht schnell nachgibt.
Das stimmt. Anfangs leistet er ja noch Widerstand. Schließlich lässt er sich aber davon überzeugen, Karl zu verstoßen. Er denkt allerdings in diesem Moment keinesfalls an eine endgültige Trennung. Vielmehr hofft er, Karl werde sich angesichts der Strafe besinnen und bessern.
Ich erinnere mich, dass er sein Antwortschreiben an Karl nicht selbst verfasst, sondern Franz damit beauftragt. So erfährt Karl ausgerechnet durch Franz, dass der Vater nichts mehr von ihm wissen wolle. Aus der Sicht des Lesers oder eines Zuschauers handelt der Vater da natürlich recht blauäugig. Denn wir erfahren schon in der ersten Szene, welch üble Absichten Franz verfolgt.
Ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, dass ich nicht Herr bin. Herr muss ich sein, dass ich das mit Gewalt ertrotze, wozu mir die Liebenswürdigkeit gebricht.
Franz macht wirklich keinen Hehl daraus, dass ihm alles daran liegt, den Vater und den Bruder so schnell wie möglich unter die Erde zu bringen.
Zweite und dritte Szene. Gründung der Räuberbande. Franz wirbt vergeblich um Amalia.
Die Intrige wirkt besonders infam, weil wir in der zweiten Szene hören, dass Karl sich wirklich verändert hat. Er ist fest entschlossen, seinen Narrenstreichen ein Ende zu setzen. Er verachtet zwar die Lebensweise seiner Zeitgenossen und die bestehende Gesellschaftsordnung, trotzdem hat er eine eher konservative Vorstellung von seiner Zukunft. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als nach Hause ins väterliche Schloss zurückzukehren und seine über alles geliebte Amalia zu heiraten.
Stimmt. Dafür ist er bereit, sein Studentenleben aufzugeben. Er hat sich genug ausgelebt und will nun ein eher biederes Leben führen. Dies erklärt er gegenüber seinem Freund Spiegelberg.
Im Schatten meiner väterlichen Haine, in den Armen meiner Amalia, lockt mich ein edler Vergnügen. Schon die vorige Woche habe ich meinem Vater um Vergebung geschrieben, habe ihm nicht den kleinsten Umstand verschwiegen, und wo Aufrichtigkeit ist, ist auch Mitleid und Hilfe.
Das klingt entschlossen, zumal ihn nicht einmal sein Kumpane Spiegelberg von seiner Entscheidung abbringen kann. Kein Wunder, dass Karl empört ist, als er nicht die erwartete Reaktion vom Vater erhält, sondern den Brief von Franz. In diesem ist unmissverständlich formuliert, er solle sich zu Hause nie mehr blicken lassen.
Franz formuliert dies weit entschlossener, als es der Gefühlslage des Vaters entspricht. Hätte Karl das Gespräch mit ihm gesucht, würde schnell deutlich, dass dieser nicht sehr überzeugt von seiner Maßnahme ist.
Für Karl klingt das aber nicht so. Er ist erzürnt, ja beinahe rasend vor Empörung und Wut.
Menschen, Menschen! Falsche, heuchlerische Krokodilbrut! Ihre Augen sind Wasser, ihre Herzen sind Erz. Küsse auf den Lippen, Schwerter im Busen. Löwen und Leoparden füttern ihre Jungen, Raben tischen ihren Kleinen auf dem Aas. Und er? Er? Bosheit habe ich dulden gelernt, kann dazu lächeln, wenn mein erboster Feind mir mein eigen Herzblut zutrinkt. Aber wenn Blutliebe zur Verräterin, wenn Vaterliebe zur Megäre wird, o, so fange Feuer! Männliche Gelassenheit verwilde zum Tiger, sanftmütiges Lamm, und jede Faser recke sich auf zu Grimm und Verderben. Ist das Vatertreue? Ist das Liebe für Liebe? Ich möchte ein Bär sein und die Bären des Nordlands wieder dies mörderische Geschlecht anhetzen. Oh, ich möchte den Ozean vergiften, dass sie den Tod aus allen Quellen saufen.
Als die Kameraden vorschlagen, in die böhmischen Wälder zu ziehen und dort eine Räuberbande zu gründen, willigt Karl sofort ein. Er lässt sich von ihnen sogar zum Anführer wählen.
Ja, bei dem tausendarmigen Tod, das wollen wir, das müssen wir. Der Gedanke verdient Vergötterung, Räuber und Mörder. So wahr meine Seele lebt, ich bin euer Hauptmann.
Spiegelberg scheint nicht gerade begeistert darüber zu sein, dass die Bande Karl zum Anführer wählt.
Nein, das wird schon im ersten Akt deutlich. Jedenfalls hat Franz nun aber eines seiner Ziele erreicht. Der ältere Bruder bleibt als Räuberhauptmann in den böhmischen Wäldern und kehrt nicht ins väterliche Schloss zurück. In der dritten Szene erfährt der Leser dann auch noch, dass Franz Karls Verlobte Amalia für sich gewinnen und den Vater unter die Erde bringen will. Er gönnt seinem Bruder nichts. Um mächtig zu werden, will er möglichst bald das Erbe antreten.
Dabei macht es Amalia Franz nicht leicht. Sie wird als eher zartes, mädchenhaftes Wesen beschrieben, setzt sich aber doch unmissverständlich gegen die Annäherungsversuche von Franz zur Wehr.
Und das ist eher milde ausgedrückt. Sie will von ihm überhaupt nichts wissen. Sie macht keinen Hehl daraus, dass sie ihn zutiefst hasst. Sie fordert ihn auf: Ich verachte dich, geh!